Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
In einer kurzen Folge, in der ordentlich was los ist, begeben sich die Gruftschrecken aufs Wasser und treiben den Teufel mit dem Beelzebufo aus. Allerdings nicht, bevor sie sich mit explosiven Kiwi-Melonen gestärkt und sich in sämtliche pelagische Begegnungen gestürzt haben. Das größte Problem besteht allerdings darin, Waterworld-Referenzen zu vermeiden. Genug geredet, folgt uns nach Harborage und lasst euch überraschen.
Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der wir uns auf unsere zusammengeschusterten Wasserfahrzeuge schwingen, dabei ein Glas mit echter Erde in der Hand halten und kräftig durch unsere Kiemen atmen. Kurzum, wir wagen uns in die Bottled Sea. Dabei handelt es sich um einen Hexcrawl von Games Omnivorous, der 2022 erschienen ist und das Nachfolgeprodukt der Undying Sands bildet. Das heißt, wir bekommen auch hier einen Beutel mit abgefahrenen illustrierten Hexfeldern, einige Farbtafeln in A4, ein kleines Beiheft und einen Spielleitungsschirm, auf dem alle wichtigen Informationen übersichtlich zu finden sind. Und außerdem haben wir noch ganz kurzfristig die Information erhalten, dass System Matters dieses Produkt und auch Undying Sands übersetzen wird. Wir sind also wieder einmal am Puls der Oldschool-Zeit und freuen uns jetzt, über dieses Produkt hier sprechen zu können. Bevor wir das tun, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben einige Kommentare erhalten, dass es gewünscht war, dass wir T-Shirts mit unserem Motiv veröffentlichen sollten oder herausbringen sollten. Und genau das haben wir gemacht. Wir verlinken das natürlich wieder in den Shownotes. Wer also Interesse daran hat, entweder ein T-Shirt, eine Tasse oder sonst irgendetwas zu kaufen mit dem großartigen Motiv von Mario, der kann das jetzt tun im Spreadshirt-Shop von Mario. Und das Schönste daran ist, wir verdienen nichts daran.
Das ist das Allerbeste. Und du sagst jetzt fünfmal hintereinander Spreadshirt-Shop. Genau, aber wenigstens vielleicht kann Mario so ein paar Cent damit machen, die hat er sich nun redlich verdient. Gut, ich habe mir angeguckt eine Seite aus diesem SL-Schirm, die beginnt mit: Was ist das hier überhaupt? Und laut Eigenaussage haben wir ein minimalistisches, systemagnostisches Setting. Das stimmt. Die Informationen sind sehr reduziert. Es gibt keinerlei genaue Informationen zu einem System. Es werden allerdings so ein paar Hinweise gegeben. So mächtiger Magier, halbmächtiger Magier, bisschen mächtiger Magier, unfassbar mächtiger Magier. Und dann könnt ihr euch das alles selber zusammentackern. Es kann eigenständig gespielt werden oder in eine Kampagne eingebunden werden. Beispielsweise, indem die Gruppe von ihrer Dimension verschwindet und von dieser sehr merkwürdigen Dimension verschluckt wird. Da gibt es extra ein kleines Kästchen, was das erklärt. In meinem Bereich wurden zwei Möglichkeiten geschildert, diese Wasserwelt wieder zu verlassen. Und zwar, indem die Gruppe wieder festen Boden unter den Füßen hat. Du bist ja hier der Waterworld-Fachmensch. Ist es da nicht auch so, dass die im Prinzip nur das trockene Land suchen so und dann, wenn sie das haben, sind alle glücklich zufrieden und tanzen im Kreis?
Genau das. Du bezeichnest mich als Fachmensch für Waterworld und das möchte ich direkt abstreiten. Ich habe den Film, glaube ich, einmal gesehen, als er erschienen ist. Ja, aber genau darum geht es. Es geht darum, dass man wieder zurückfindet auf festen Boden, auf festes Land.
Ja, das ist auf jeden Fall mindestens einmal mehr, als ich ihn gesehen habe und auch willens bin, ihn jemals zu sehen. Diese Sache, festen Boden unter den Füßen zu finden, ist allerdings dann schwerer als gedacht, denn es müssen dazu einige Dinge erreicht werden, einige Dinge glücklich erwürfelt werden und dann muss auch noch ein klassisches Rätsel gelöst werden. Das hat mir am besten gefallen. So Sphinx-Rätsel-mäßig ein bisschen. Sehr, sehr, sehr schön. Genauso muss das nur durch Gripsschmalz können die Leute da wieder aus dieser eigenartigen, aber eigentlich sehr schönen Dimension entkommen. Wahlweise können die Charaktere sich auch durch den mythischen Wasserwirbel strudeln lassen, was entweder dazu führt, dass sie in ihrer eigenen Welt landen und wieder da sind, wo sie verschluckt wurden, oder sie landen in Hex 2 von Undying Sands. Mag ich sehr gerne, dass sie da unauffällig ihre Produkte miteinander verwoben haben. Das heißt, ich würfel das dann aus, denke, oh, muss ich mir noch Undying Sands kaufen? Naja, wartet kurz, wird nächste Woche da sein, der Sphärenmeister hat es bestimmt griffbereit. Aber ich sag's euch gleich, wenn man in der Welt von Undying Sands landet, ist ein klarer Fall von vom Regen in die Traufe. So viel besser wird's dann da auch nicht. Und wie schon gesagt, finden wir all das auf einer einzigen von drei Seiten des Spielleitungsschirms. Und auf dieser Seite finde ich noch viel mehr. Ich finde 1W10 Mythen zum Auswürfeln. 1W20 Bergungsgüter vom kaputten Ornithopter zu einem Koffer voller angriffslustiger Krabben. Und es gibt 1W20 ozeanische Begegnungen von nett bis zu echt brutal. Und ich habe das Wort pelagisch gelernt. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich pelagic ausgesprochen, würde ich vermuten, da ich es noch niemals zuvor gehört habe. Aber ich werde jetzt in meinen deutschen Wortschatz definitiv übernehmen, pelagisch für alle Dinge, die das Meer und die Ozeane betreffen. Ein super Wort, das ist Weltklasse. Außerdem gibt es 1W10 Wettererscheinungen, die den Klimawandel wie ein laues Lüftchen erscheinen lassen. Und wie bei Undying Sands gibt es natürlich auch hier einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass alle Hexkarten nochmal neu ausgelegt werden. Also bitte würfelt keinen kolossalen Zyklon aus, wenn es sich machen lässt. Genau, und wenn ihr dann die 10 auf der Wettertabelle gewürfelt habt, dann könntet ihr diesem mythischen Strudel begegnen und die Chance haben, irgendwo anders zu landen. Aber welcher Dämmel käme auch auf die Idee, einfach in so einen Strudel zu springen? Naja, wir werden sehen, welche Dämmel auf diese Idee kommen werden.
Ach, ich kann mir da so einige vorstellen. Du hast ja gerade schon so ein bisschen die Sprache erwähnt, das muss man wirklich sagen. Teilweise tauchen da sehr, ich sag mal, unbekannte englische Vokabeln auf in der Beschreibung. Ich bin gespannt, wie System Matters das übersetzen wird. Das dürfte für den oder die ÜbersetzerIn wirklich interessant werden.
Es macht auf jeden Fall Günther, kann ich berichten.
Ah, okay.
Den haben wir ja mit Undying Sands heiß gemacht und dann hat er so lange bei den beiden System Matters-Chefs genörgelt, bis er es übersetzen durfte. Also Günther, hau rein, viel Spaß mit den pelagischen Begegnungen. Ich würde das pelagisch übersetzen, verdammt nochmal.
Ja.
Da sollen die Leute selber nachschlagen.
Aber ich glaube, damit, dass er das an System Matters herangetragen hat, hat er alles richtig gemacht. Wir bekommen ja bei diesem Abenteuer einige Hexfelder geliefert, genauso wie bei Undying Sands. Und wir haben uns 5 Hexemplare, habe ich mir aufgeschrieben. Also
Hexemplarisch. Ich muss weg.
Ich habe mir 5 Hexe exemplarisch ausgesucht, die ich mal kurz vorstellen möchte. Und zwar Hexfeld 1, bei dem handelt es sich um das verlassene Arboretum. Wir haben gerade noch nachgeguckt, was ein Arboretum ist. Es ist eine Baumschule. Ich würde es laut dem Bild oder der Darstellung eher als gigantisches Gewächshaus beschreiben, das jetzt vom Belzebufo, einer gigantischen krötenartigen Wesen bewohnt wird und von gefährlichen Pflanzen umgeben ist, die man auf einer kleinen Zufallstabelle auswürfeln kann. Man kann hier auf explosive Kiwi-Melonen, marschierende Kokosnüsse oder giraffengroße, menschenfressende Pflanzen treffen. Das klingt alles schon mal fantastisch und umgeben ist dieses Arboretum allerdings von einem dichten pinken Nebel, der sich bei genauer Untersuchung als eine unfassbare Menge an zweiköpfigen Moskitos herausstellt. Immerhin flüstern sie den Charakteren dann einen Mythos zu. Das heißt, man sieht hier in den Hexfeldern werden immer wieder diese Zufallstabellen getriggert, die man im Spielleitungsschirm findet. Ich finde, das Hexfeld besticht durch seine Illustration, seine Beschreibung und seine Idee, finde ich super. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Charaktere dann sich durch die explosiven Kiwi-Melonen kämpfen, um dann vom Belzebufo und dessen klebriger Zunge gefressen zu werden.
Ich möchte natürlich kritisch anmerken, dass bei Undying Sands noch 3 Elemente pro Hexkarte drauf waren. Hier haben diese faulen Menschen nur noch 2 drauf, aber dafür sind die noch interessanter, möchte ich sagen.
Ja, wir können ja im Fazit nochmal darüber sprechen, auch gerade im Vergleich zu Undying Sands, denn dazu habe ich mir auch ein paar Notizen gemacht. Bevor wir das tun, schauen wir uns mal Hexfeld 4 an. Hier können die Charaktere auf die treibenden HändlerInnen treffen, deren Handelsposten aus zusammengebundenen Wasserfahrzeugen besteht. Hier kann dann natürlich ausgewürfelt werden, was der Handelsposten eigentlich zu bieten hat und außerdem können sich die Charaktere an den gigantischen Walkadaver wagen, der hier von den BewohnerInnen ausgestattet wird und hier können sie sogar die Hälfte der Karte finden, die sie dann zurück auf festen Boden führt. Das heißt, man sieht auch hier, je nachdem, was die Charaktere tun, machen sie vielleicht ein bisschen Progress auf dem Weg aus den Wassergebieten heraus.
Hey, verrat nicht zu viel. Ich habe ja extra gesagt, man muss Dinge tun, um auf festen Grund zu finden. Okay, dazu gehört 2 Teile der Karte zu finden. Ich gebe es ja zu.
Ja, genau. Und ich muss auch sagen, ich werde gleich noch über den zweiten Teil der Karte sprechen.
Ah, du Petze.
Aber dazu später mehr. Vorher noch ein paar Worte zu Hexfeld 9. Das hat mich sehr an unsere Besprechung des Abenteuers Honey in the Rafters von Mausritter erinnert, denn auch hier gibt es halluzigenen Honig, den man natürlich auch konsumieren kann. In 80% der Fälle erlebt man dann einen echt miesen Trip. In 20% der Fälle darf man aber eine prophetische Vision durchleben und auf der Mythos-Tabelle würfeln. Natürlich sollte man sich nicht mit dem Bienenschwarm, der hier ansässig ist, auf der Insel anlegen. Immerhin gibt es hier noch jede Menge Sargasso und auch das musste ich nachschlagen, also auf dem Wasser schwimmenden Tang, den man zwar ernten kann, aber damit auch eine Begegnung riskiert, das heißt, da müsste man dann auf der Begegnungstabelle würfeln.
Du kennst nicht die Sargasso, sehe ich, bin schockiert.
Ja, meine Piratenzeiten sind lange vorbei.
Aber hast du spontan einen WC-Griff bereit? Könnten wir einen Mythos exemplarisch mal auswürfeln, den du gerade da angetroffen hast? Oder sag mir irgendeine Zahl.
Ich sage 6.
Ich werde spontan übersetzen, du kennst das. Na gut, die Nummer 6, die gibt jetzt den Hinweis, wo ich schon sagte, welche Idioten werden denn in diesen mythischen Strudel reinspringen? Die Mythos Nummer 6 ist, finde den mythischen Strudel und du kannst diese See verlassen. Also,
ja.
Da hättest du schon mal einen Hinweis erhalten. Okay, okay. Auch das ist immer wieder schön, wie die Sachen miteinander verbunden sind und Informationen gegeben werden, die an anderer Stelle gebraucht werden. Sehr, sehr gut gemacht.
Ja, und es gibt auch noch diverse Mysterien, denen sich die Charaktere widmen können. Zum Beispiel auf Hexfeld 13, da gibt es nämlich das Mondobservatorium, ein weiteres unentschlüsseltes Mysterium für die Charaktere. Denn hier wohnen zwar zwei weise Gelehrte, diese haben aber noch nicht genau herausfinden können, was es mit dem Gerät eigentlich auf sich hat. Immerhin kann man hier in die Sterne schauen, um 3 Hexfelder zu ziehen und zu platzieren und einen Wetterwurf zu wiederholen, falls er nicht so gut passt. Das ist natürlich ein Riesenbonus für die Charaktere, falls sie dann durch die unsteten Gewässer reisen müssen. Allerdings muss man sich vorsichtig durch einen Schwarm von Rochen wagen, den man nur halb so schnell wie sonst durchreisen kann, oder man riskiert eine Begegnung. Also das heißt, auch hier könnte man mit diesem Hexfeld direkten Einfluss nehmen darauf, wie sich dieser Hexcrawl entwickelt.
Wird jetzt aber Hex 16 gezogen, dann befinden wir uns in der wild zusammengewürfelten Stadt Harborage, was eine Art Wortspiel ein bisschen ist, denn natürlich kommt da Harbor für Hafen drin vor, aber Harborage heißt auch auf amerikanischem Englisch einfach Herberge oder Gaststätte. Sehr nett, ein lustiges kleines Scherzchen, aber ganz abgesehen davon ist das eine toll aussehende Stadt, die wieder auf so einem bisschen dickeren Karton präsentiert wird, ganzseitig A4, mit 32 Orten, die allesamt einzig und allein durch ihren Namen definiert sind. Ich habe da keinerlei Informationen, ich weiß nur, das Ding heißt so und so und muss mir dann da was drunter vorstellen. Alles über diese Namen hinaus muss ich dann also entweder improvisieren oder ich kann es auch vorher vorbereiten. Ich glaube, wir hatten zu Undying Sands gesagt, dass ich da die meisten Sachen tatsächlich improvisiert habe, aber gesehen habe, wenn die Gruppe schon irgendwohin tendiert, habe ich da ein paar Sachen vorbereitet und das ein bisschen genauer beschrieben, damit ich da mich ein bisschen sicherer fühlte als Spielleitung. Glücklicherweise haben aber diese Orte alle Namen, unter denen ich mir irgendwie etwas vorstellen kann und die irgendwie dazu inspirieren, sich komische Dinge einfallen zu lassen. Als Unterstützung und um etwas Schwung oder Zug ins Spiel zu bringen, gibt es auch hier, wie beim Vorgänger Undying Sands, 4 Fraktionen, die die Macht in der Stadt an sich reißen wollen. Als da wären die SammlerInnen, angeführt von Ryo Grux, dem Meistersammler, die Ichthys, wie wir alle wissen, griechisch Fisch, fischartige Mutanten unter der Leitung von Lull, dem fischigen Talassokrakten. Und auch den fischigen Talassokrakten würde ich genau so und nicht anders übersetzen. Günther, ich hoffe, du hörst uns zu. Dann gibt es die SchäferInnen unter der Regie von Meh, dem großen Schäfer. Und es gibt die RegenmacherInnen, angeführt von Nalia, der hohen Regenmacherin. All diese Gruppierungen verfolgen eigene Ziele, die ich nicht konkret weiß, aber ich kann sie ablesen an den zufällig auswürfelbaren Aufträgen, die sie der Gruppe geben. Ich habe da halt eine Tabelle wieder pro Fraktion mit 1W8 und die können dann AuftraggeberInnen der Gruppe werden. Und dann kann ich so ein bisschen ablesen, wenn ich mir die als Spielleitung angucke, was haben die vor, was ist deren Plan, was wollen die machen. Und ja, dass diese Karte auf A4-Pappe unglaublich schön und inspirierend ist, muss ich wohl nicht weiter sagen. Die ist einfach klasse. Das lohnt sich allein schon dafür, das zu kaufen.
Ja, und hättest du Waterworld gesehen, wüsstest du, dass es dich erinnert genau an die Stadt, die bei Waterworld vorkommt. Aber das muss ich dann jetzt hier schnell einfügen. Also mich hat es direkt daran erinnert. Aber wir kommen ja noch dazu. Wir werden ja noch über die Wasserfahrzeuge sprechen. Auch das dürfte durchaus Referenzen zu Waterworld haben.
Was ist dieses Waterworld, von dem du immer sprichst?
Ich wollte gerade sagen, ein großartiger Film, aber das wäre gelogen. Also von daher, es ist ein Film mit Wasser. Okay, wir sprechen aber vorher noch über den Floating Hexadron. Den findet man im Beiheft also einem kleinen Beiheft, der dem Spielleitungsschirm beiliegt, in dem er genauer beschrieben wird. Und dieser Hexadron ist von unfassbar heißem Wasser umgeben und damit schwer zu betreten. Sollte es den Charakteren aber gelingen, die heiße Herausforderung zu überwinden, können sie dann dieses Gebäude unerklärlicher Herkunft erforschen. Und im Prinzip bekommen wir hier den Film Cube in Kleinform geliefert. Und das wird auch nicht geheim gehalten. Das wird sogar genauso in der Beschreibung gesagt. Wenn man den Film gesehen hat, ist man gut darüber informiert, wie dieser kleine Dungeon funktioniert. Denn diese 26 Räume, die dieses Mini-Dungeons verändern ihre Ordnung alle 20 Minuten Realzeit und bieten durchaus tödliche Herausforderungen für die Charaktere. Gut gefallen haben mir zum Beispiel die zwei verschiedenen Räume mit jeweils einem grünen oder roten Knopf, den man dann drücken kann, von denen der eine das Wetter außerhalb verändert und der andere die Zeit außerhalb des Cubes um 1-10 Jahre voranschreiten lässt. Und das ist natürlich ziemlich weird und abgefahren. Ansonsten gibt es sehr klassische Fallenräume, die die Gravitation umkehren oder komplett magnetisch sind. Und natürlich kommt das Ganze im Alien-Technik-Charme daher. Insgesamt also ziemlich abgefahren, aber wem dieser technische Aspekt jetzt nicht so zusagt und wem das nicht so gefällt, dann könnte man dieses Hexfeld auch ganz einfach aus dem Spiel nehmen. Mir gefällt es allerdings. Ich mochte den Film auch damals. Ich glaube, heute ist der nur noch schwer zu gucken, aber ich glaube, spielen kann man das bestimmt ganz nett.
Ich habe mir dieses kleine Klappbooklet aus etwas dickerem Papier angeguckt. Das ist bestimmt 120er Papier, muss ich sagen, nachdem ich jetzt für den Ettin und so die unterschiedlichsten Papierdicken getestet habe. Und mir fehlen halt sämtliche, wie heißt der Film nochmal? Informationen dazu und ich bin froh darum. Aber hier finden sich 10 verschiedene aquatische Fortbewegungsmittel, pelagisch größtenteils, würde ich sogar sagen, um damit schon mal jetzt beginnen, dieses Wort in die deutsche Sprache einzuführen. Und ich habe keine Waterworld-Vibes gespürt in dem Moment, gerade bei diesen Booten, sondern ich hatte voll die Deponia-Gefühle.
Ja, das passt auch, stimmt.
Denn der Zeichenstil hat mich sehr an diese ganzen, ja, Deponia-Point-and-Click-Serie von Daedalic, ihr wisst schon, erinnert. Gibt's auch als Fate-Setting beim Uhrwerk Verlag als sehr, sehr, sehr gutes Hardcover. Und natürlich solltet ihr das nicht mit Fate spielen, ich möchte euch das nicht ausreden. Aber spielt es mit den kleinen Gegenstandskärtchen, die dabei liegen, wo man das dann wirklich wie ein Point-and-Click-Adventure am Tisch mit der Rollenspielgruppe spielen kann. Sehr empfehlenswert, habe ich mehrfach geleitet, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also hat für mich starke Deponia-Vibes. Von mir aus auch Waterworld, da bin ich flexibel. Aber ich schweife irgendwie ab. Die Schiffe sind wirklich, wirklich bärenstark. Die sind super. Ich habe hier alles vom Schrottfloß über einen Hydrokäfig. Das ist eine Art Wasserreise-Hamsterrad. Ich habe einen Delfinstreitwagen. Ich habe die Bentische Glocke, ein geradezu futuristisches Tauchgerät. Ich habe so ein komisches Ballonfliegegerät, was irgendwie vom Müllplatz zusammengeschraubt ist. Großartig. Und was auch sehr schön ist, bei allen Fortbewegungsmitteln ist angegeben, wie schnell sie sind. Natürlich keine exakte Geschwindigkeit, sondern so Slow Average und so weiter. Es gibt den Preis, der einfach nur billig geht, so teuer ist. Die Crewgröße, wie viele Leute ich brauche, um das zu betätigen. Es gibt die Antriebsquelle, also brauche ich Wind, brauche ich Dampf, was auch immer. Die Ladekapazität, ganz wichtig, wenn ich eine große PiratInnen-Karriere starten möchte, dass ich auch ein Schiff habe, wo ich den ganzen geraubten Kram drauf lagern kann. Und insgesamt bin ich einfach nur total hin und weg, allein von diesem kleinen Booklet. Das habe ich bestimmt mir 1,5 Stunden entspannt auf dem Sofa angeguckt, in mich hineingekichert wie ein kleines Kind und hatte Freude damit, mir die Bilder anzugucken und was die da an, ihr seht die Anführungsstriche, Spielwerten draus gebastelt hatten. Echt klasse. Mini kleines Faltheftchen, aber hat mich alleine schon gut amüsiert. Dafür brauche ich den restlichen Kram überhaupt nicht.
Was mich auf jeden Fall auch sehr amüsiert hat oder auch beschäftigt hat, ist eine der Farbtafeln, die dem Abenteuer beiliegen, im DIN A4-Format. Und eine davon zeigt nämlich zwei Personen auf einem krude wirkenden Schiff, die gerade dabei sind, eine Art mechanische Angel in die See zu werfen. Und dann sieht man auf dem Bild auch, was da so alles unter Wasser auf die Charaktere warten könnte. Und wie man das herausfindet, was die Spielenden sich angeln können, ist wirklich geschickt gemacht. Man schnappt sich nämlich 3W6, hält sie mittig über das Bild und lässt sie herunterfallen. Und sollten sie auf dem Boot landen, können die Charaktere Schaden erleiden. Landen sie über Wasser oder neben dem Bild, dann finden die Charaktere nichts und müssen an einer anderen Stelle angeln. Sollte der Würfel aber auf einer Illustration liegen bleiben, so angeln die Charaktere genau das. Falls es sogar 2 Würfel sein sollten, dann nimmt man einfach den mit dem niedrigeren Ergebnis. Natürlich kann man hier jede Menge Nahrung angeln, was natürlich auch wichtig ist, aber es gibt auch eine weitere Kartenhälfte oder das Risiko, den Schrecken der Tiefe, also einen Cephalopod, zu wecken und für immer verdammt zu sein. Naja, oder man würfelt halt 1W10+10 mal auf der Begegnungstabelle, was wahrscheinlich auch nicht viel ungefährlicher sein dürfte. Das heißt, mit dem Angeln geht auch ein gewisses Risiko einher und das gefällt mir ziemlich gut. Und ich finde, das ist so eine nette kleine Sache nebenher, die dann auch noch so mit einem kleinen haptischen Element daherkommt. Ganz toll, eigentlich ganz simpel, aber damit kann man, glaube ich, auch viel Spaß haben.
Ja, sind schöne Ideen. Du wolltest später das mit Undying Sands vergleichen, ne?
Ja, genau.
Das weiterspinnen und noch darüber hinausgehen. Ja, wir sind auch schon angelangt bei Illus und anderen Dingen, die uns aufgefallen sind. Dann sag doch mal was dazu. Wie findest du es?
Mache ich gerne. Also wie schon das Vorgängerabenteuer von Games on Niverus liefert auch Bottle C rein optisch wieder ordentlich ab, wie ich finde. Die Illustrationen sind wunderschön im Comic-Stil gehalten und ich finde, die regen auch wieder direkt die Fantasie an, was man ja alles entdecken könnte und bringt die Spielenden, glaube ich, schnell dazu, Dinge erforschen zu wollen. Das Motiv auf dem Spielertischschirm gefällt mir super. Dass ja dieses improvisierte Schiff zeigt, das von dem Schrecken der Tiefe, über den wir gerade gesprochen haben, verfolgt wird und diese raue und gleichzeitig ruhige See zeigt. Das Ganze in einer coolen Farbkombination, das sieht einfach schick aus. Und natürlich bekommen wir hier wieder alles sehr übersichtlich und kurz und knapp präsentiert, sodass man es gut im Spiel einsetzen kann. Gut einsetzen kann mit Einschränkungen. Ich sage gleich noch was im Fazit dazu, wie ich das finde, wenn man so ein bisschen als vielleicht AnfängerIn auf dieses Abenteuer blickt, dann hat das nämlich einen ganz anderen Geschmack. Aber dazu kommen wir gleich noch. Insgesamt finde ich es aber sehr, sehr schön als Produkt. Also das überzeugt total auf der optischen Ebene.
Ja, und ich habe ja diesmal, anders als bei Undying Sands, auch mir das echte Produkt gekauft, nicht nur das PDF gekauft, ausgedruckt und dann selber gebastelt. Die Hexfelder sind super, der Beutel ist echt schick.
Ja.
Produktionsqualität Granate. Ich hoffe, dass Systematters das genauso hinbekommen, aber es wird wohl. Die hängen sich ja immer sehr rein, damit ihre Sachen, die sie rausbringen, nicht nur gut sind, sondern auch noch schön aussehen und haltbar sind. Also ich bin da optimistisch, aber insgesamt einfach ein großartiges Produkt vom Aussehen her. Das schon mal. Ja, Fazit. Schwierig. Ich habe schon gesagt, ich habe Undying Sands geliebt. Das war großartig, das hat viel Spaß gemacht. Das war der Inbegriff des German One-Shot. Wir wollten ja eine Testrunde machen und haben dann 7-8 Mal gespielt und das hätte auch noch weitergehen können. Wir haben die Kampagne dann im Prinzip ja irgendwie zu einem schnellen Ende gebracht, sodass alle Charaktere einmal so glänzen konnten und einen Schlussmoment hatten. Hier, das ist tatsächlich für mich größtenteils nochmal einen Tacken draufgesetzt. Wie du schon sagtest, diese Unterwasser-Angeltabelle, was ich da fischen kann, das Heftchen mit den Watercrafts, das hat mein Herz erwärmt, erweicht geradezu. Ich freue mich sehr, das irgendwann irgendwie in Zukunft spielen zu können. Und ich habe schon in meinem Discord gesehen, dass es sein könnte, dass ich sogar von Spielerseite aus her sehen könnte. Wobei ich natürlich jetzt Dinge kenne, aber im Endeffekt im Spiel, witzigerweise, wird das überhaupt nicht helfen. Denn ich bin vielleicht auf ein paar komische Dinge vorbereitet, aber was da die Spielleitung dann draus macht, ist wahrscheinlich völlig anders als alles, was ich mir vorgestellt habe. Auch das, wenn ihr eine fortgeschrittene Spielleitung habt, die damit klarkommt, ein großer Vorteil. Also das wird niemals in einer Kampagne gleich aussehen. Das ist super, das gefällt mir gut, dieses Konzept. Und bevor du einspringst und mir entweder widersprichst oder ergänzt oder mich unterstützt, Martin und ich haben ja den vierten Add-in gerade gebastelt und wir haben wieder ein klassisches Abenteuer von ihm zum Thema Stadt und ich habe mir von Bernd in Bund A3 eine großartige Karte von einer Stadt zeichnen lassen. Und habt die dann in dem Geiste von diesen Bottle Sea und Undying Sands besprochen und beschrieben. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal im Laufe des Jahres 2023, relativ eher früher als später, den entfesselten Etty Nummer 4 in eure Finger bekommt, werdet ihr ein ähnliches Spielerlebnis bekommen. Es ist nicht so, dass ich alle Regler auf 11 oder 12 gedreht habe, wie es hier ist. Es ist schon ein bisschen eine klassischere Stadt, ein bisschen langmarig beispielsweise, weil das ja auch zu einer vielleicht halbwegs parallel erscheinenden anderen Publikation von Systematters erscheinen soll. Aber man merkt, mich hat dieses Konzept mit dem durch ein Wort beschreiben sehr beeindruckt und gefällt mir sehr gut.
Ja, ich kann mich da größtenteils anschließen. Ich finde auch Bottle Sea gefällt mir richtig gut. Wobei ich sagen muss, dass ich Undying Sands irgendwie einen Hauch besser fand. Ich kann gar nicht so genau sagen, woran das liegt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Undying Sands hatte noch ein paar mehr abgefahrene Ideen und auch ein paar mehr Ideen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sie da auf den Hexfeldern untergebracht haben. Trotzdem ist das ein wirklich cooles Hexcrawl-Abenteuer, mit dem man, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß haben kann. Ich hätte auch sofort Lust, das zu spielen und das zu erforschen. Und wie ich schon sagte, die Illustration, der optische Stil und die Beschreibung, die gehen einfach Hand in Hand. Ich glaube, man kann damit wirklich viele tolle Spielabende erleben. Natürlich vorausgesetzt, dass eine erfahrene oder sehr kreative und flexible Spielleitung die Runde leitet. Denn aufgrund der Knappheit der Darstellung, das haben wir, glaube ich, auch damals schon bei Undying Sands gesagt, braucht man für dieses Abenteuer sehr viel Improvisationstalent. Aber wenn man das hat oder wenn man sich darauf einlässt, glaube ich, wird das eine total schöne Spielerfahrung. Also ich würde sofort spielen. Und wie du auch schon sagtest, das hat einen hohen Wiederspielwert. Bevor wir es gemeinsam gespielt haben, haben wir schon das Produkt besprochen und ich hatte schon Teile davon gelesen bei Undying Sands. Und trotzdem hatte ich jede Menge Spaß und habe mich nicht gelangweilt. Also von daher, glaube ich, macht das keinen Unterschied.
Ich ergänze das zu dem, was du sagst, dass die Hexe bei Undying Sands interessanter waren. Da waren halt immer drei einzelne Elemente, die für sich genommen schon crazy waren. Und hier hast du jetzt immer ein Element und eine Gefahr praktisch, die sich da außenrum befindet. Das heißt, im Prinzip hast du noch eine statt drei Sachen. Das heißt, du könntest wahrscheinlich in den Undying Sands deutlich mehr Kram erleben. Aber das ist auch das Einzige. Also es wird immer noch genug sein, was ihr erleben könnt, wo ihr Spaß mit haben könnt. Und dann spätestens, wenn ihr in dem Dungeon oder in der Stadt seid, in Harborage, werdet ihr auf eure Kosten kommen, ganz sicher.
Ich hoffe, ihr seid heute auch auf eure Kosten gekommen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bitte?
Ich hab nur gesagt, gefälligst. Also weh, ihr habt euch nicht amüsiert.
So sind wir. Gut, alles klar. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken, unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen